Bierdacher Podcast.
Folge 41. Prost, die Herren.
Prost.
Heute ganz überraschenderweise mit dem Horst,
mit dem Gregor,
Florian
und Martin
und Peter.
Super. Ja, 41, eine Folge vor 42.
Und wir waren noch nie so vorbereitet wie heute. Wir haben nämlich die Themen ausgedruckt und werden sie der Reihe nach hinunterlesen.
Darf man das überhaupt laut sagen,
dass
sie
das
Internet ausgedruckt haben?
Oder? Ja, genau, die Internetausdrucker. Davor gibt es aber, wie üblich, traditionell die Kalenderverlesung von mir persönlich. Okay, und ich fange mit der Kalenderverlesung. Am 1. März, Donnerstag, gibt es den E-Day-Tag der Wirtschaftskammer in der Wiener Hauptstraße 63.
Verzeihung. Das alten Rahmenschutzbüros kaufen.
Ich habe mir leider die Zeit nicht aufgeschrieben, aber ich nehme an, der ist den ganzen Tag. Und es gibt einen Subotron-Vortrag im Museumsquartier, nämlich Chancen und Probleme der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft in der digitalen Spielekultur. 1. März, 19 Uhr, Raum D, Museumsquartier 1070 Wien. Ferner gibt es am Dienstag, dem 6. März, einen Innovationsbrunch in der TU Wien, Hauptgebäude, Festsaal Stiegenhaus.
Eine Brunch oder da muss man sich allerdings anmelden, was ich mich so erinnern kann.
Alles klar.
Aber mit Namensschild kann man sicher hingehen und essen.
Mhm. Allerdings, das ist gut zu wissen.
Also, das ist der Brunch. Später mit Buffet können alle kommen.
Okay, am Donnerstag, dem 8. März, wiederum ein Subotron-Vortrag und zwar stellt sich die Spielefirma Mai Sugar vor. Auch 19 Uhr, Raum D, Museumsquartier. Mhm. Und am Freitag, dem 9. März, für unsere jungen Hörer, beziehungsweise die Hörer, die Kinder haben, die unter 19 sind, da ist der Einreichschluss der U19. Das heißt, wer unter 19 Jahre ist und Österreicher ist, kann ein Projekt einreichen für die Ars Electronica Linz. Da gibt es schöne Geldpreise zu gewinnen. Kann irgendwas sein. Das einzige Wichtige ist, dass man unter 19 ist, während man das macht. Also es gibt Leute, die reichen da ihre PowerPoint-Präsentationen ein. Aber natürlich besser, als man programmiert ein Spiel oder einen Trickfilm oder so. 17. März in Chemnitz, Deutschland, Chemnitzer Linux-Tage bis inklusive 18. März und am 21. März, Mittwoch, im MetaLab, Raterstraße 6, das Python-Monatstreffen bei UGAT. Okay, damit beende ich die Kalenderverlesung.
Mhm. Ich kann kurz einschieben, Hausmeisterthemen ist in 3 Sekunden abgehandelt. Wir haben liebes Feedback bekommen zur Folge 40, nämlich vom Johannes Klopf. Der hat uns geschrieben, ist umfangreich und noch schöner, wäre kitschig oder sowas in der Richtung. Habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Habe ihn gleich geplusst, was auch immer das bringt. Aber das habe ich gemacht. Und der hat uns auch gleich ein kleines Thema vorgegeben. Das kann man erwähnen, weil es gibt jetzt gerade die U-Book-Aktion. Das ist eine Aktion für günstige...
Können wir was tun für Sie?
Was? Wir gehören zu gar niemandem dazu. Wir machen einen Podcast hier. Geht das, oder?
Nein, wir haben uns da aufgesperrt.
Das war offen. Das war offen. Wir haben uns da reingehaust. Es ist alles zu und normalerweise nehmen wir beim Audimax aus.
Sehr leid, aber das geht überhaupt nicht.
Oh je. Machen Sie die Garderobe auch zu?
Alles wird zugesperrt.
Alles wird zugesperrt.
Oh je. Das ist normal sehr gut. Das ist nicht erlaubt.
Der Johannes Klopf hat erwähnt, dass es die U-Book-Aktion jetzt gibt, wo alle Studierenden günstige Books und Hardware erwerben können.
Das gilt nur in Wien oder in ganz Österreich?
Das gilt für alle Uni-Wien-Studenten.
Uni-Wien-Studenten oder Studierende? Ja, Studierende gesagt.
Studierende, weil wir sind nämlich...
Wie definiert man das?
Genau. Ja. Studierende sind die, die wirklich studieren, und Studenten sind die, die inskribiert haben.
Na, so, also ich habe gedacht, das ist... Wenn du sagst Studenten, musst du sagen Studenten und Studentinnen, und wenn du Studierende sagst, dann schiffst du dieses Doppelte.
Nein, Studierende ist die Tätigkeit. Das ist, wenn du wirklich was tust, Studenten sind nur die, die inskribiert haben.
Ist gut, jetzt schon Definitionen. Oh ja, das muss sein. Ja, ich mag die Aktion schon, aber ich habe schon vorher gemeckert, dass es keine noch billigeren Netbooks gibt. Aber
die sind ja sowieso. Das ist ja ein Skandal, dass man 300 Euro für einen Laptop ausgemacht hat. Was der
180 habe ich gesehen, auf Red Kun ist der günstigste 180.
Florian, du hast eine Meldung gepostet, also dass so Google ungefähr eine Terminator-Brille macht.
Ja, genau. Also ich habe letzte Zeit sogar schon gesucht, das letzte Jahr, was es gibt an Augmented Reality-Brillen, also irgendwelche durchsichtigen Brillen, wo man Bilder einblenden kann. Da gab es bis jetzt nicht wirklich viel. Und wenn, dann nur Preis auf Anfrage, das heißt einmal unbezahlbar. Google hat jetzt angekündigt, dass sie eine Brille rausbringen, die für den Massenmarkt geeignet sein soll. um Sachen wie Google Latitude einzuzeichnen, wer in der Gegend ist oder Zusatzinformationen zu Gebäuden. Das ist im Grunde, es ist nicht nur eine Brille, es ist im Grunde ein Smartphone in Form von einer Brille. Also es ist GPS eingebaut, es ist ein Prozessor drin, es läuft ein Android.
Und der lasert dir das dann ins Auge oder du hast praktisch einen kleinen Halt auf den
Bildschirm vor allem mal.
Das ist eine gute Frage, weil wie hat er geheißen? Hannes Kaufmann von der TU hat ein Interview gegeben darüber. Und er hat gemeint, er weiß jetzt nicht genau, wie es die Google-Brille macht, und ich habe jetzt auch nichts dazu gefunden. Es gibt ein paar Techniken, entweder sie blenden es wirklich ein in Glas oder sie machen das über Reflexionen, dass es so Mini-Beamer auf den Seiten sind, die es auf die Gläser projizieren und dann ins Auge rein reflektiert wird. Das große Problem an der Sache ist halt, dass man es hinkriegt, dass man auf das Bild richtig fokussieren kann. So dass man nicht Übelkeiten auslöst
mit seiner Brille. Ja. Und hoffentlich ist das Design gut, sonst zieht sich das kein Mensch an.
Und ganz dumme Frage, wenn ich jetzt Dioptrien habe, muss ich die Brille dann nochmal anpassen oder muss ich auf die Brille noch einmal die Brille dann drunter ziehen? Oder
das so? Ist eine gute Frage.
Das ist eine mögliche Erklärung. Ja. Und zwar, es gibt, was wir Google machen, es gibt von Adidas zum Beispiel, soll man das sagen, es gibt halt Sportbrille, wo du, das sind wie normale Sonnenbrille und da kannst du so... optische Linsen reinklipsen und das ist ganz praktisch, wenn man Brillenträger ist und alle möglichen Sportarten, wo halt Brillen runterfliegen können, macht, dann ist sowas empfehlenswert. Man kann mir vorstellen, dass das bei der Google-Brille vielleicht auch so auf die Art dann gelöst wird.
Ja, also sie haben es einfach nicht beachtet und es ist nur für Leute, die gut sehen.
Vielleicht wird die Auflage ähnlich groß wie für den Chromebook und dann interessiert es eh niemanden.
Ja. Das ist gut möglich, weil ich finde das Problematische daran ist, dass halt nicht einfach eine Brille ist, die was anzeigen, die über Bluetooth
das würde ich nämlich auch
verbunden wird mit irgendeinem Handy, sondern es ist ein Android-Gerät mit GSM drin und UMTS und Internet und allem.
Wo ist denn der Akku? Hoffentlich
sitzt
nicht auf der Nase.
Das heißt, die Brille, mit der du telefonieren kannst dann?
Ich weiß nicht, ob Telefonfunktion drin ist, ob es ein Mikrofon drin hat, aber es hat eine Internetverbindung. So, das heißt, es strahlt auch mal schön direkt im Kopf die ganze Zeit.
Das macht doch ein Android nichts.
Ja, und das
vielleicht ist. Vielleicht hat es einen Dänger extended, so 5 Meter drüber ist. Das ist ein Propeller, das ist drin. Aber genau, ein kleines Luftschiff.
Ja, es klingt einmal interessant, dass es vielleicht sowas im Massenmarkt gibt, dass es neue Modelle kommen nachher, die vielleicht die Probleme ausmerzen. Dass,
ja, die soll das
nur noch das Anzeigen über Bluetooth und fertig. Und nicht ein eigenes Gerät sind, wo du wieder beschränkt bist auf ein System, wo du vielleicht wieder kein Update kriegst.
Ich kann meine Brille nicht updaten.
Ich würde gerne die Stärke auch updaten.
Aus gegebenen Anlass, weil wir gerade aus der Japanologie verjagt wurden, großes Buch übrigens, Meldung, Japan plant einen Spacelift, Future Zone Artikel.
Ah, okay.
Also, wenn ein Spacelift einmal funktionieren würde, würde er ganz viel Energie sparen, man bräuchte dann nicht mehr mit Raketen Sachen raufschießen.
Also, es wird nur ziemlich langsam werden.
Ja, aber...
Also eine Woche noch, oder so aufhören.
Ja, aber wenn es immer gibt, wäre das jetzt...
Das ist so eine Idee, die jetzt immer populärer wird.
Nein, die gibt es schon seit der Russe da schon in den 30er Jahren aufgezeichnet. Genau. Die Idee,
ja, das wurde noch nie verwirklicht.
Das fällt jetzt noch das
genau, das also hier sind jetzt diese Kohle...
Ich glaube auch dieser Pop-Literat, dieser Franz Schätzing, glaube ich, hat auch ein Buch über dieses Thema geschrieben.
Genau. Dann der Florian schreibt uns, gefälschte OCZ-SSD-Bewertungen bei Geizhals.
Ja, das ist spannend.
Ja, das war eine ziemlich lustige Sache. Es gab irgendein User, hat den Geizhals-Leuten gemeldet, dass zufälligerweise in letzter Zeit in ein paar Tagen hunderte neue, gute, extrem positive Bewertungen eingegangen sind für eine SSD von OCZ.
Also für eine Hardware.
Genau, das ist eine Solid State Disk. Die vorher gar keine Bewertung hatten, jetzt lauter 5-Sterne-Bewertungen in allen Punkten.
Das heißt, wirkliches Gorilla-Marketing.
Genau, es war dann interessant, weil sie die IPs zurückverfolgt haben. Es war dann im Endeffekt eine IP, die aus einem Netz kommt, was dem OCZ-Hersteller gehört. Was für ein Zufall.
Hashtag Bartschat.
Und es gab genauso auch negative Bewertungen für die ganzen Konkurrenzprodukte mit 0 Sternen.
Das ist ein Mappy.
Genau.
Okay, das ist echt.
Das ist echt.
Da muss man sagen, da hat aber jemand vom Marketing das Internet kapiert.
Ja, ich verstehe mir aber auch die Frage, warum Geizhals solche Bewertungen überhaupt zulässt, wenn von einer IP lauter Bewertungen
kommen,
ständig in ein einen Tag 100 Bewertungen, die nur positiv sind, komplett positiv sind, ohne
Kritik. Das ist noch nie passiert, ist bisher noch niemand.
Das ist noch niemand aufgefallen, wenn da keine Rezession dabei steht. Und andererseits, warum ist die Firma so blöd, dass man ein eigenes Netz zu machen von einer
Firma so aufwendig ist? Das ist schon seit Jahren, aber jetzt ist das erste Mal aufgefallen. Ne?
Sie haben zumindest in alten Daten sowas nicht gefunden. Aber
kannst du beim Geizhals, kann da jeder die IP-Adresse anschauen? Nein, oder?
Nein. Geizhals? Es kann nur die Serverbetreiber können das. Ja. Mhm. Aber sie wollen jetzt irgendwas machen, dass bei anonymen Rezessionen, dass sie das anzeigen, dass man das anzeigen lassen kann.
Ach so, das wusste ich gar nicht, dass man anonym abbewerten kann.
Ja, also ja, anonym, man kann ohne eine wirklich schriftliche Bewertung einfach nur Sternchen abgeben. Ach so. Das heißt, es steht nirgends, ob wie wer was bewertet hat. Mhm. Und das ist dann auch wieder schwierig zum Zurückverfolgen, wenn man nicht Geizhals selbst ist.
Gut, ich hetze jetzt deshalb so, weil ich vermute, dass wir auch aus diesem Uni-Institut demnächst entfernt werden.
Verstärkter Guerilla-Cast.
Ein User namens Gregor hat uns geschrieben,
das?
Ubuntu Business Desktop Remix und auf einen Standardartikel verwiesen.
Ja, das wollte ich eigentlich an eine andere Ubuntu-Story dranhängen.
Okay.
Aber ich kann das auch vorziehen, das geht beides um Ubuntu. Business Desktop Remix wollen sie jetzt rausgeben für Firmen. Und ist eine spezielle Zusammenstellung von Ubuntu, wo sie Software weglassen, wie zum Beispiel Spiele, die für Firmen nicht relevant sind, und andere Komponenten dazu tun.
Also ein anders aufgeremixtes Ubuntu,
ja, also auch ein Ubuntu ist. Genau, was gar nicht so unschlau ist. Also wenn Sie ein bisschen in den Gewässern von Red Hat und Co. fischen wollen, die da ja in Corporate-Umgebungen sehr stark vertreten sind, dann macht das durchaus Sinn. Ich habe auch im Artikel gelesen, dass man sich um diesen Remix runterladen zu können, sich registrieren muss. Das hat auch den Grund, dass auch stellenweise proprietärer Code von Ubuntu selbst dabei ist. Also von Canonical. Da muss man was abnicken. Mhm. Die haben ja auch ihre eigene Lösung, wie nennt sich das? Landscape oder so, wo du da so verwalten kannst, wo sie dich dann schon strenger umarmen mit Supportverträgen und so und Server verwalten.
Ja, die Distro jetzt das Unity oder noch den
Gnome? Ja, in Unity verlassen die nicht mehr. Und das Neue wird doch schwierig. Also ich würde ja bei Ubuntu jetzt auch fix eigentlich bleiben, aber die kommen, glaube ich, nicht ganz zusammen mit dem Release-Zyklus von GNOME, und das neue Ubuntu wird wahrscheinlich nicht das komplette GNOME-Shell-Umgebung mitliefern.
Das dauert dann wieder, bis die Ugly's gesynkt sind.
Oder ein dritter BPA, weiß die, wie das ist und so. Ja, die zweite Ubuntu-Story, die gleich dranhängen, die ist nämlich von Johnny, die ist nämlich viel spannender. Die ist ein bisschen so wie die Google-Brille, ein Ausblick in die Zukunft. Das muss, glaube ich, das erste Thema sein oder so, das wir gehabt haben.
Meldotechnik, Ubuntu vor Android macht Handys zum Desktop?
Richtig, genau. Die wollen mit Canonical, möchte mit Hardwareherstellern von Handys und eigentlich Dockingstations zusammenarbeiten und tatsächlich Ubuntu aufs Handy bringen. Du kannst dann Ubuntu am Android ausführen, und wenn du es auf eine entsprechende Dockingstation draufsteckst, siehst du ein Ubuntu, das auf deinem Phone läuft. Das Coole ist, irgendwie am Anfang habe ich mir gedacht, na, wie machen sie denn das?
Unity, also, am Android.
Ja, ich habe mir gedacht, wie ist denn das? Es gibt ja diese Live-CDs, hauen die da jetzt so ein Image drauf und du bootest dieses Image und dann hast du eigentlich so ein Live-Image oder so. Es ist ein bisschen schlauer, weil sie verwenden sogar denselben Kernel, der auch das Android verwendet, und sie haben dann so ein Demo-Video da gezeigt, und da sieht man, am Handy ein vollkommenes Ubuntu laufen hast und native Android-Applikationen im Ubuntu anzeigen lassen kannst. Und wenn du zum Beispiel SMS bekommst auf dein Phone, dann wird das auch in diesem Ubuntu angezeigt. Das heißt, die haben irgendwie eine Brücke geschafft, frag mich nicht wie, dass die ziemlich verwoben sind, dass das wirklich nativ im Android ausgeführt wird. Natürlich ist es ein bisschen Zukunftsmelodie, also ressourcenfressend wird das länger mal breite sein. Sie schreiben
eine Art Desktop für Android.
Ja. Ja, also ein Desktop für Android, die in Android ausgeführt wird, die aber denselben Kernel. Also es ist auch eine komisch undurchsichtige Suppe, weil sie zeigen dann ganz am Ende des Videos, dass, wenn du es dann direkt an einem Videoplayer oder an einem Fernseher ansteckst, dass dann auch das Ubuntu Mediencenter hochgeht und so.
Ich nehme an, der tiefere Sinn ist, dass du auf diese Ubuntu Net Service, dann Cloud Service, dann besser zugreifen kannst, Ubuntu One.
Und dass du deine Kontakte synchronisierst direkt vom Android, und es ist wirklich nicht unniftig, dass du auf deinem Ubuntu Desktop dann echt zum Beispiel deine SMS-Applikation von Android hast oder so. Also wenn du mich fragst, haben die durchschaut, okay, wir können da ein bisschen mit dem Android kommunizieren, wir können auch da diesen Code ausführen, weil der Kernel ist ja der gleiche. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Und habe jetzt irgendwie so ein relativ hübsches Video rausgeschossen und eine Homepage gemacht und jetzt schauen sie mal, was aus der Soße irgendwie herauskommt. Also so ein bisschen der umgekehrte Apple-Weg. Aber ich finde es spannend, weil es schaut elegant aus. Ja.
Na fein, dann mache ich weiter mit einer Meldung, die von einem Horst ist, wer das auch sein mag. Mhm. Und der hat einen Link auf ein YouTube-Video, ein Spiegel-Netzwelt-Artikel. Und zwar geht es um Folgendes: Microsoft trollt gegen Google mit Hilfe eines relativ lustigen Videos, wo man nämlich so einen windigen, schmierigen Google-Software-Verkäufer sieht, mhm, und eine taffe, blonde halt Chefin von einer Firma. Und mhm, die Chefin, also dieser schmierige Google-Typ, versucht er halt dann unausgetestete, unausgereifte Software anzudrehen und sie wehrt sich dagegen und sagt nämlich dann ein messerscharfes Argument, ja, die Software, die ich heute verwende, ist nicht dieselbe von gestern. Und der schmierige Google-Typ sagt, ja, ja, wir verbessern die laufend. Und das ist für die absolut unvorstellbar, weil sie will einmal Software kaufen, die soll dann 2 Jahre gleich bleiben und dann kauft sie wieder neue. Also ich habe es irgendwie lustig gefunden, das war eigentlich ein Eigentor von Microsoft, weil sie genau den Punkt gemacht haben, dass ihre Software statisch ist und du alle 3 Jahre ein neues Komplettpaket kaufen musst und nicht wie bei Google halt eigentlich gratis ständig optimale Software kriegst.
Wobei ich glaube, dass da halt viele Firmen ein Problem damit haben, die wollen das eben genauso, wie es die in dem Video schon haben.
Kriegen es aber de facto auch nicht. Ja. Weil du hast ja auch bei Microsoft die ständigen Sicherheitsupdates.
Ja. Aber wenn ich mich zum Beispiel auf die Jungs rumjagen, wenn irgendwer noch einen Internet Explorer 6 installiert hat.
Oh Mann, habe ich letztens erst gesehen, mit Schrecken. Es gibt es wirklich. Es gibt doch Leute, die Windows Millennium noch verwenden. Also es gibt,
auf
es
jeden
gibt
Fall
diese Installationen. Ja, ich finde an dieser Geschichte sehr interessant, dass Microsoft jetzt immer auf diese vergleichende Schiene geht. Es hat schon gegen Google vorher einen Werbespot gegeben, wo es irgendwie der Google Mailman, der Postbote ist, der Gmail-Man, schaut in deiner Post nach irgendwie und, ja, und liest sie durch, bevor er vor dem Typen dem was aufliest und so.
Und sagt, ja, die Hotmail oder die ganzen Mail-Services von Microsoft anschaut, die AGB,
ja,
die ist irgendwie ärger als die von Google.
Ja, was man dazu sagen muss, vielleicht sind ja derzeit lauter deutsche Politiker und so, die jetzt aufspringen, ja, also Google hat so viel Macht und Datenschutz und so und sollen sich da mehr zurückhalten. Da muss man immer denken, seit wann kümmern die sich um so ein Thema? Wer hustet die auf? Hm. Und das finde ich, ist auch, sollte man ein bisschen die politische
Gesamtheit. Ja, jetzt hat Microsoft immer diese Macht, das war jedem wurscht.
Ganz genau, jetzt hat Microsoft Konkurrenz plötzlich.
Und nebenbei ist halt Apple auch noch jetzt sehr stark in solchen Sachen, aber Google sind jetzt die.
Ja, die verfolgen das auf jeden Fall weiter, das Konzept. Also jetzt haben sie auch dieses Windows Phone, haben sie auch den Windows Phone Mann auf eine Messe gestellt und hat sie dann schneller Fotos schießen lassen, als irgendwie Leute mit Android
vorbei. Da gab es am Mobile World Congress gab es eben genau diese Sache, wo man am Windows Phone Stand Fotos schnell schießen musste und dann ist einer gekommen, der das neue Nokia-Foto-Handy, das mit Symbian läuft, mitgekommen hat und hat dann halt mit dem quasi mein Wettbewerb mitgemacht und alle Windows Phones in Schatten
gestellt. Wahrscheinlich war die auch besser.
Ja, das ist ja, das kommt dann nicht später nach
der Nokia. Ja, da kommt ja noch ein Part.
Aber welche Windows Phones waren das?
Nokia. Wahrscheinlich die Nokia.
Die Nokia und Windows Phones. Die Nokia, die wie das ein neuen. Das ist wirklich schnell im Fotografieren.
Ist die Frage, wie schnell
das funktioniert? Das besser von der Qualität.
Ist die Frage, wie schnell das funktioniert mit Windows Mobile?
Mit Windows Phone 7 wird es wahrscheinlich immer einen Neustart machen im Foto, wer weiß.
Die Vermutung, ja, die Rezensionen
sind Vorteile ja gut für die Dinge.
Dann haben wir von einem Leser Martin der M. Mail durch Politik. Nicht mal in den USA muss man sein Passwort rüber.
Ah, ja, genau, das ist ein spannendes Thema.
Und zwar, Entschuldigung, vom Vuala-Blog.
Ah, ja, genau. Vuala haben wir schon mal gehört.
Da gab es eben ein Gerichtsurteil, dass jemand nicht sein Passwort hergeben musste in einem Prozess, aber nur deswegen, weil es keinen Beweis gab, dass auf der Festplatte relevante Daten sind. Und dann hat der Florian noch was gepostet, wo genau das Gegenteil passiert ist. Wenn es nämlich einen Beweis...
Bitte?
Mach ich nicht. Was nicht du gehört hast,
gepostet? Ja, der Johnny, glaube
ich. Also, der Johnny war das, okay. Also ich habe es halt so verstanden, dass wenn es einen Hinweis gibt, dann dass relevante Daten auf der Festplatte sind, dann muss man in Amerika das Passwort sehr wohl hergeben. Oder solange es Gefängnis gibt, bis man es hergibt. Also nein, was heißt, die 20 Jahre ist schon.
Ja, also, das ist ja interessant vom Ballot-Blog, das beschreibt ja er auch, ja. Dass er bei seiner Haftverhandlung, haben sie ihn gefragt, warum er seine Passwörter nicht hergibt, und dann war er gleich wieder in Haft. Also ja. Ist sofort die Haft verlängert worden.
Ja.
Und auch wegen mangelnder Kooperation und so. Also das kann dann österreichisch auch passieren.
Ja, wird sicher nicht anders sein bei uns.
Okay, dann war das
Thema. Aber wir haben ja eben im letzten Podcast diskutiert, wie das ausschaut mit dem Passwort, ob man das hergeben muss oder nicht. Wissen wir das schon?
Nein,
uns fehlt ein Jurist. Wir brauchen einen Juristen. Ja, genau. Falls einer zuhört, müssen wir kommen.
Genau. Dann ein schönes Interview, das haben wir zwei gemacht mit dem Typen Alex von Ingame, also in-ga.me, das ist eine Spielezeitschrift
In-game.
Aus Österreich. Mhm. Das Interview hören Sie
Online-Spielezeitschrift
im Anhang.
Ja, werde ich dazu schnipsen.
Dann ebenfalls im Anhang hören Sie ein Interview von auch von Horst und Martin mit einem Ex-Mac-Benutzer.
Oh,
den
Mann.
Haben wir aufgetrieben
bei der Synchronveranstaltung.
Das hat uns so imponiert, dass er Ex-Mac-User war, hat man halt ein bisschen befragt dazu. Und schließlich eine Reportage. Also ich und der Martin, wir waren im Subotron-Vortrag am Donnerstag. Und wozu Ethik in Videospielen?
Ja, wir warten
Martin, da. Martin, möchtest du etwas dazu sagen? Vorweg, also man muss ganz genau aufpassen beim Titel, wozu oder welche Rolle spielt Ethik im Game Design, weil also manche Leute haben sich beschwert, dass es zu wenig um Ethik gegangen ist. In dem Vortrag ist es eigentlich vor allem um die verschiedenen internationalen Jugendschutzbestimmungen gegangen und was man da beachten muss, wenn man ein Spiel entwickelt. Und die Antwort quasi wäre dann, wozu Ethik im Game Design, dass es in keinem Land verboten wird, wo man es gerne veröffentlichen möchte. Die kurze Antwort sozusagen.
Wobei das ganz schön schwierig ist, ein Spiel weltweit zu veröffentlichen,
genau.
Weil, das hat der sehr schön der Referent gesagt, du hast in England, glaube ich, legen sehr viel Wert darauf, dass du nur gepflegte Sprache nimmst und keine Schimpfwörter. In Amerika darfst du keine Frauenbrüste zeigen, in Deutschland wiederum keine Schusswaffen oder also keine Nazi-Symbole.
Also immer ein anderer Ethikkodex.
Ja, genau. Und asiatische Länder sowieso und arabische Länder sind überhaupt gar nicht vorkommen. Die haben ja noch
genau. Ja, wie machen das dann der GTA Rockstar-Leute oder so? Ich meine,
ja, da haben wir eher Lustiges. Also wie machen die das?
Das sind, glaube ich, am bewussten Tabubruch, um
ja,
das Image zu geben.
Also,
wie sehen Sie das hier noch
ein? Wie sind die Online-Games?
Naja, Online-Games sind komplett ausgenommen, zumindest in Europa, weil diese ganzen, also da geht es jetzt immer nur um sogenannte Box-Games, weil in den meisten Ländern Online-Games unter Rundfunkgesetz oder ähnliches fallen. Weil sie halt ausgestrahlt werden.
Ich funke im Internet.
Es gibt in Deutschland die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, früher Schriften, ne,
okay.
Und ist für Boxed Games zuständig, aber eben nicht für
Download. Ja, da bin ich so sicher, weil das ist ja die oberste, letzte Instanz sozusagen. Aber eigentlich gibt es die USK zuerst einmal. Das ist ja die.
Das ist die Spieleherstellung, die du selber bezahlst. Und in Deutschland, das ist
ein internationales Unikum. Dass dieses Ergebnis der USK-Prüfung, das ist verbindlich sozusagen. Und wenn man quasi ein positives USK-Ergebnis hat, dann kann man sich sicher sein, dass da nichts mehr schief geht bei der Veröffentlichung. Und da funktioniert das eben so, dass das, wie funktioniert es bei USK? Jetzt haben wir ganz die Reihenfolge.
Es gibt auch so eine Kommission, wo du das einreichen kannst.
Bei der USK, das sind Profis sozusagen.
Die spielen das durch, das wird von
A bis Z durchgespielt, jedes Spiel, und da wird da jede Version, also zum Beispiel Xbox, PlayStation 3 etc., PC, wird jede Version von A bis Z durchgespielt. Und danach wird das halt eben beurteilt. Und bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ist es so, dass da quasi ein Leimrat drüber entscheidet. Aber ich werde auf die ist auch gar nicht so eingegangen, weil das ist eh so eine späte Instanz, dass man als kommerzieller Spieleentwickler spielt das normalerweise keine Rolle, weil man, wenn man so weit geht, dann kann man mit dem Spiel eh kein Geld mehr verdienen, in Deutschland zumindest. Und da gibt es den sogenannten Index A, Index B und der letzte Schritt ist dann die Beschlagnahmung.
Und das war auch ganz interessant, der liest nämlich
das Eigentumsrecht. Ja, genau. Der Index A, das ist quasi das, was man so als indiziert kennt. Kennt eh wahrscheinlich jeder, wo du es nicht mehr bewerben darfst und nicht mehr im Geschäft aufstellen darfst, sondern
du darfst es aus dem
Marschall verkaufen. Genau. Der Index B, das sind Spiele, die wahrscheinlich irgendwann beschlagnahmt werden, aber erst, wenn sich ein Staatsanwalt damit beschäftigt. Und wenn das Spiel dann tatsächlich beschlagnahmt ist, dann erlischt eben das Eigentumsrecht. Du darfst es
du darfst das haben. Du kannst es im Ausland kaufen und
darfst es besitzen, hast aber kein Eigentumsrecht.
Also sogar du in Österreich kannst du Spiele kaufen, legal, die du in Deutschland legal nicht kriegst,
weil Österreich ein liberaleres Jugendschutzgesetz hat. Und die Frage war jetzt, was passiert mit einem Spieler, der sich in Österreich ein Spiel kauft und mit dem Auto zurück nach Deutschland fährt. Und da ist halt die Regelung so, solange der jetzt nicht mit der Polizei zu tun hat, hat er nichts Illegales gemacht. Wenn jetzt aber der Zöllner in seinen Wagen reinschaut oder im sonstigen im Zuge einer Hausdurchsuchung mit der Polizei zu tun hat,
okay,
kann sie ihm das Spiel wegnehmen und er kann es vom Staat nicht mehr zurückfordern, weil ihm sein Eigentumsrecht erlischt.
Genau.
Okay, aber
er hat auch keine Straftat gemacht.
Okay, das ist ein interessanter...
Obwohl es natürlich schon, wenn strafrechtlich relevante Inhalte drinnen sind, genau, dann ist das ja wohl ein Straftat. Aber nur wenn es eben beschlagnahmt ist, sozusagen das Spiel, ist es noch lange kein Straftat. Losgegangen ist der Vortrag so, dass er mal gefragt hat, ob wir quasi mit der Zensur, die da stattfindet, einverstanden sind. Dann hat natürlich alle gesagt, wir sind nicht einverstanden.
Und dann hat er, das ist ein Referent aus Deutschland.
Und dann hat er ein Video aufs Spiel gespielt, wo alle Möglichkeiten, Gegner in Manhunt 1 umzubringen, aneinander gereiht quasi sind. Und dann hat er noch die Frage gestellt, wer will das seinen Kindern geben? Und das Manhunt, das ist eben ein Spiel, wo man jedes Mal, wenn man einen Gegner umbringt, aussuchen kann, ob das grausam, besonders grausam oder extra grausam passiert. Und das hat aber auf den Rest des Spiels keine Konsequenz.
Okay, ist das, was ist die Backstory? Man ist
Killer? Man muss, glaube ich, ausbrechen aus einer Irrlandschule oder so. Irgendwas jedenfalls, man kann bei Männern da sehr viel durch Schleichen lösen. Und der hat das dann später im Vortrag als eher positives Beispiel gebracht, insofern, weil man ja dazu angeregt wird, darüber nachzudenken, warum man überhaupt extrem grausam die Gegner umbringt, wenn man sie normal umbringen könnte oder vorbeizuschleichen. Und das Spiel lässt dann vor allem die Möglichkeit. Im Gegensatz zum Beispiel der...
So Ingame-Cutscenes,
die man das und andererseits zum Beispiel in Modern Warfare 2 oder 3 gibt es diesen berühmten Level am russischen Flughafen, wo man als
CIA-Agent
in einer Terroristengruppe agiert und quasi als Terrorist Unschuldige erschießen muss im Flughafen. Und da hast du zwar die Option, keine Unschuldigen zu erschießen, aber du hast zum Beispiel nicht die Option, dass man die richtigen Terroristen erschießt und das die Tarnung auffliegen lässt. Und okay, das hätte man ja irgendwie einbauen können ins Spiel, dass das immer Option ist. Und es heißt ja dann auch immer, Videospiel ist Kunst, man darf alles machen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, inwieweit sowas zum Beispiel Kunst ist, wie Modern Warfare 2. Wobei Modern Warfare, das ist ja dann später rausgekommen, dass es von Anfang an auf große Medienwirksamkeit ausgegeben.
Ja, das haben sie auch geschafft.
Das war eine Riesenstory.
Was mir noch aufgefallen ist, war der Vorteil, der war sehr interessant, in Australien zum Beispiel haben sie auch starken Jugendschutz und dort musst du als Hersteller ein Video machen mit den wichtigsten Spielszenen und dieses Video wird beurteilt und du machst dich strafbar, wenn du jetzt sozusagen das in dem Video entscheidende Szenen auslässt. Aber es ist doch nicht einmal so, dass einer das Spiel spielt und die schauen sich nur diesen Video an und geben dir aufgrund dessen.
So Stichprobe ist das eigentlich. Man gibt ein Sample her, aber
ja,
wenn es da drauf kommen... Das
muss wahrscheinlich so gemacht sein, dass die sich dieser Jugendschützer...
Ja, genau. Da kriegt man angeblich ärgste Probleme, wenn man irgendwas verschweigt, sozusagen. Mit diesem Video
sozusagen. Coffee-Mod von...
Genau, der Hot Coffee-Mod von GTA ja,
ist ja... Kann man erwähnen.
Da gibt es ein eigenes 150-seitiges Buch zu dem Thema.
Ja, eigentlich. Kann ich bestellen.
Also beim Hot Coffee-Mod funktioniert es, glaube ich, so, ich habe das ja nie gespielt, dass man da kann es jetzt Kaffee ausgeben mit einer Frau, einen Kaffee trinken und
dann
bei
auch
mit Sex haben. Bei GTA,
genau. Grand Theft Auto
heißt das. Was eigentlich ein amerikanisches sexfreies Spiel
und das, und dann hat sich eben der Rockstar hat das Spiel gemacht, die haben sich dazu entschlossen, das aus dem Spiel rauszutun. Und die haben das aber so gemacht, dass quasi einfach dieser wahrscheinlich, prinzipiell war es noch drinnen, aber man konnte diese Sequenz nicht mehr losstarten. Und dann hat halt irgendein Ex-Mitarbeiter oder so Cheatcode quasi hergeben, dass man es doch losstarten kann. Und dann ist Folgendes passiert, also die Details zu der Story, gibt es ein 150-seitiges Buch, aber die Konsequenz war, da gibt es in Amerika zwei verschiedene Ratings für Spiele, die quasi ab 18 sind. Das eine ist Mature und das andere ist Adult Only. Und damals wurde dann wegen diesem Hot Coffee Mod das GTA von Mature auf Adult Only geratet. Ich möchte mir im ersten Moment denken, das ist eh wurscht, weil das ist alles freiwillig in Amerika. Aber das Problem von Adult Only ist, dass das dann in Walmart und sonstigen großen Ketten
nicht mehr verkauft wird. Das wird dann quasi nur noch im Pornoleben verkauft. Die Sexshops. Und das ist dann quasi auch das wirtschaftliche Aussehen, ich finde, in Deutschland da Indizierung oder so.
Ist ja was Interessantes, was auch erwähnt worden ist bei dem Vortrag, wenn du jetzt für diese großen geschlossenen Plattformen, wie zum Beispiel Apple, iPhone, versuchst, eine App zu machen, also ein Spiel, haben die einen eigenen Zensurmechanismus, der hat nichts mit einer nationalen Gesetzgebung zu tun, sondern Apple hat seine eigenen Zensurkriterien.
Ja, die
und
haben
die können dir das zurückweisen, das Spiel, sondern du darfst nicht veröffentlichen. Und das Schöne ist, du erfasst weder, was die Kriterien waren, noch müssen sie ihre Entscheidung irgendwie begründen. Also, du kannst
das App Store-Bergwerk, ja, gibt es die andere Podcasts, die sich sehr lang drüber auslassen, über die App Store-Zwerge und deren bizarren Verfahren, das Ganze
irgendwie extrem genial, ja, also da regt man sich auch über staatliche Zensur, die machen es noch. Noch einmal ganz anders.
Ja, also was man zum Hot Coffee Mod noch sagen muss, ist, das Ganze hat 50 Millionen Dollar gekostet und hätte fast zum Konkurs sozusagen geführt von dem Publisher, hat er erzählt, weil nämlich die mussten damals alle Medien einziehen, einstampfen und neu ohne den Code produzieren. Und ja, damit wir noch wieder mal ein bisschen was Philosophischeres bringen, ein Beispiel hat er noch gebracht, da gibt es das Spiel Bioshock. Da kann man während dem Spiel steht man öfter vor der Wahl, ob man jetzt unschuldige Mädchen entweder rettet oder aussaugt.
Okay.
Und je nachdem, was man sich da entscheidet, wenn man sie aussaugt, hat man einen gewissen Vorteil, wenn man halt mehr, wenn man sich nicht
So ein Cyber-Thriller.
Wobei ich hab's eh gespielt, das war eines der Spiele, was ich noch gespielt habe. Wenn man die Mädchen nicht aussagt, dann kriegt man später, also meistens eh ungefähr eine halbe Stunde im Spiel später, gibt es halt Stellen, wo man dann einen Großteil von dem, was man durchs Nicht-Aussagen verloren hat, kriegt man halt auf andere Weise wieder zurück.
Also okay,
jedenfalls ist es so, dass das ganze Spiel dann zwei verschiedene Enden hat. Je nachdem, ob man aussagt oder nicht, gibt es ein böses und ein gutes Ende. Und da gab es dann von sehr vielen Spielern eine Beschwerde, dass sie eigentlich das gute Ende wollten und sie haben ja nicht gewusst, dass wenn sie die Mädchen aussagen, dass das böse ist, ungefähr. Oder zum Thema, die Spieler können selbst einschätzen, was abgeht. Das ist dann vielleicht auch zu bedenken, wenn man sich über Spiele wie Manhunt unterhaltet und überlegt, dass die eigentlich immoralisch sind. Genau, dann hat er noch ein paar Beispiele für tugendhafte Spiele, dann sagen wir mal so. Da gibt es das erste Mal ein Ultima 4-Tugendsystem, das halt erwähnt ist. Und Mass Effect kennt wahrscheinlich jeder.
Ja, Mass Effect 2 war es irgendwas nicht.
Das kommt jetzt komplett das 3er raus.
Genau.
Dann gibt es ein schönes Zitat von Sid Meier, der hat nämlich einmal gesagt, Gameplay ist eine Serie bedeutungsvoller Entscheidungen. Man muss dann eben schauen, dass man auf irgendeine Art und Weise die bedeutungsvolle Entscheidungen dem Spieler überlässt. Was wollte ich noch erzählen? Genau, noch ein Kuriosum aus China. In China darf man zum Beispiel keine Namen von abtrünnigen Provinzen ins Spiel einbauen. Da gab es zum Beispiel mal ein Fußballspiel mit einer taiwanesischen Mannschaft, zack, in China verboten.
So schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen, ganz genau. In Korea ist natürlich der Nord-Süd-Korea ein Riesenthema. Und
darfst du über Nordkorea nichts
bringen. Genau, und obwohl ja Korea das Spieleland Nummer 1 ist, gibt es dort mehr, Südkorea, ja, da gibt es dort mehr verbotene Spiele als in Deutschland zum Beispiel. Dann gab es halt einen historischen Abriss, wie sich das Ganze entwickelt hat, aber auf das wollen wir aber nicht näher eingehen. Ein lustiges Beispiel ist noch das Spiel Naughty Bear, das ist ein Cartoon-Spiel im Prinzip, wo das so ein übliches Pfadfinder-Horror-Szenario abgehandelt wird, nämlich die normalen Kinder unterhalten sich lustig über dem Pfadfinderlager und eins fährt durch und bringt alle um. Nur, dass die. Dass die Kinder keine Kinder sind, sondern Bären, also Teddybären eben, und es gibt kein Blut oder so, sondern nur Schaumfüllung von Teddybären. Und der Entwickler, das ist aus Großbritannien, kommt das Spiel, glaube ich, der wollte beim europäischen BEGI-Rating gern ab 16, das Rating ab 16 haben. Und das BEGI-Rating, das funktioniert so, dass im Prinzip ein Fragebogen ausgefüllt wird und aufgrund von dem wird das ganze Ding bewertet. Und das ist eben das Rating-System für Europa. Und dann, da gibt es aber keine Diskussion, Cartoon-Gewalt ist ab 12 und aus. Jetzt ist Naughty Bear in Europa ab 12 und das ist
kein Schärfer.
Jetzt kein Schärfer und man kann es nicht schärfer haben, wenn man es will. Cartoon-Gewalt ist Cartoon-Gewalt und ab 12 erlaubt, ja, egal was da passiert.
Und ein Teddybären-Mod für GTA.
Naughty Bear ist zum Beispiel in Südostasien oder so, hat es ab 18 bekommen. Und das Problem von dem Spiel ist, warum sie unbedingt ab 16 wollten, es gibt nämlich eine Szene, wo man einen anderen Teddybären in den Selbstmord treiben kann. Und damals war gerade so eine Selbstmordsache bei Teenagern in den Medien.
Das ist ja absurd.
Spitze. Ich würde sagen, lassen wir die anderen ja. ein bisschen.
Ah, apropos,
die Ding. Eins muss ich noch sagen. Ja. Was ihr unbedingt anschauen müsst, ist aus GTA eine In-Game-Sequenz, die nennt sich Princess Robot Bubblegum.
Okay.
Da werden wir dann verlinken. Soll ich noch was dazu sagen? Oder was jetzt
sagen? Also, sagen wir
nichts dazu.
Die Überraschung.
Bubblegum ist die Überraschung. Damit kann sich jeder selber beschäftigen. Ist leicht zu finden mit
Doom. Das letzte Bit, was ich noch zu der Thematik zu sagen habe: Doom 2 ist jetzt runtergeflogen vom Index, oder?
Ja, genau. Das wollte ich mir noch sagen. Diese ganzen Indizes in Deutschland und Banlists, die haben alle ein Ablaufdatum eingebaut, sozusagen. Also auch diese einerseits vom Index fliegen die Spiele runter nach 25 Jahren oder so und World is Doom, wie immer. Und auch das, wo das Eigentumsrecht 90er. Ist, die beschlagnahmten Spiele, die werden, da ist es so, dass nach 25 Jahren sozusagen das Eigentumsrecht dann wieder hergestellt ist und wenn du es so lange erfolgreich versteckt hast, dann darfst du es behalten.
Okay, der Florian hat geschrieben, über YouTube mahnt wegen Vogelgezwitscher auf.
Ah, das war
noch mal. Das erinnert mich nämlich sehr an den Roman von dieses Inkommunikator von Michael Reimann.
Ja, ich weiß nicht mal, welche Firma das jetzt genau war. Es gab eine Beschwerde von irgendeinem Rechteverwerter.
Das war heute auf dem Webstandard von einem Naturfilmer, der Pflanzen gefilmt hat und im Hintergrund war Vogelgezwitscher. Und die automatische Bot von YouTube oder von einem Rechteverwerter.
War das wirklich der Bot, aber der Rechteverwerter hat.
Der Rechteverwerter ist scheinbar ein Bot gehabt. Und das Video ist dann von YouTube entfernt worden und der Eigentümer, also der es hochgeladen hat, hat eine Verwarnung bekommen.
Und inzwischen haben sie es wieder
hergestellt. Ist mittlerweile wieder online.
Zumindest. Eigentor. Okay, ich habe einen Telepolis-Artikel gehabt über stille SMS. Da geht es darum, einen deutschen Hersteller, der für die Polizei eine Software gemacht hat, die auf Überwachungswunsch hin stille SMS schickt vom Handy des Überwachten aus an irgendwelche Strafverfolgungsbehörden.
Was ist eine stille SMS?
Eine stille SMS ist eine SMS, die der Nutzer nicht mitkriegt, dass sie gesendet worden ist. Also die piepst auch nicht. Und das Ganze wurde nur deshalb so gemacht, damit es nicht unter dieses Überwachungsgesetz fällt. Also damit das dann nicht eine richterlich zu genehmende Überwachung ist, sondern einfach eine Wartungsmaßnahme, die gesetzlich nicht deklariert ist. Und das ging aus einer Anfragebeantwortung hervor, einer parlamentarischen. Und also, wie soll ich sagen, ja, hat mich interessiert. Mhm. Okay.
Was da noch zum Anmerken ist, zu dem Thema, ist die Software von dieser Firma auch so geprogrammiert, dass sie zum Beispiel nicht mitschreibt, wann überhaupt diese stille SMS geschickt werden. Also man kann nicht einmal nachfragen, wer wann solche SMS gekriegt hat zum Überwachen. Mhm. Das heißt, das Recht auf Einsichtnahme oder wie das heißt, kann nicht gewährt werden. Also ist eigentlich die Software trotzdem rechtswidrig.
Und was ich jetzt halt anmerken möchte, als Österreicher, in Deutschland gibt es zumindest eine parlamentarische Anfrage zu dem Thema und zumindest eine Diskussion, wenigstens in Telepolis. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die österreichische Polizei diese Software nicht verwendet.
Wir haben wahrscheinlich einen eigenen Hersteller, eine eigene Software dafür schreibt.
Ist ja die Polizei tut sich auch länderübergreifend koordinieren. Das weiß man, aber was mich halt an Österreich stört, ist, dass es hier nicht einmal ein Thema ist.
Ja,
das ist nicht
in Österreich so. Hat es in Deutschland nicht auch einen größeren Abwehrfall gegeben oder so? Gab es da nicht eine Story?
Wohl mit den Linken.
Ja,
gell. Dass die Nazis haben gemordet und die Linken, die Staatsschützer haben die Linken ausspioniert. Also die Partei, die Linke.
Ja, das sind unter Verfassungsschutz.
Genau, der Beobachter für Verfassungsschutz, die Rechnungen gemordet haben. Aber, Politmeldung, WikiLeaks, Stratfor versus der Yes-Man. Ist ein Link.
Ja, die WikiLeaks haben ja die Daten von dieser Sicherheitsfirma.
Ganz genau, das ist eine ganz böse Firma.
Geleakt. Und ja, genau, erzählen.
Ich habe es nur ganz kurz überflogen. Die Yes Man kennt man, das gibt so einen Film, der auch auf YouTube, glaube ich, frei zum Anschauen
ist. Ich habe bei unserem normalen Aufnahmeort schon mal live gesehen, in einem großen Hörsaal, wo wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen haben. Und die haben einen Film rausgebracht, We Fix the World, gibt es auf YouTube, glaube ich, mittlerweile zu sehen. Kann man auch irgendwie Kohle zustecken.
Für das Seveso-Unglück in Indien, ne?
Richtig, also im Namen von der Chemiefirma auf BBC Primetime.
Die sich dann natürlich nicht so blöd ist, das wieder zu dementieren und den.
Aktienkurs ist sofort gefallen und so. Sie haben mehr Aktionen gemacht. Mhm. Also die Typen sind gut im Medienhacking, man muss sich den Film anschauen. Es ist wirklich gut. Gut.
Auf jeden Fall, der aktuelle Sachen. Bezug war diese Stratfor-Firma, die da geleakt wurde, die geht in ihren E-Mails direkt auf die Yes-Men ein. Mhm. Also die haben da anscheinend eigene Strategieabteilungen, die sich mit den Yes-Men beschäftigen. Ja.
Das Letzte, was man von den Yes-Men gehört hat, war dieses iPhone-Spiel, was sie in ein Ding reingedrückt haben. Da gab es dieses Spiel über die Produktion von iPhone.
Foxconn, oder?
Genau, Foxconn, ja. Wo die das, Angestellten das von dem Ding, gemacht? Das war auch eine Aktion von den Yes-Men, um das in den richtigen Kontext zu setzen.
Gut, dann haben wir hier eine Nokia-Meldung von Martin der M. Nokia bringt den innovativsten Kompaktkamerasensor auf den Markt und telefonieren kann das ganze Ding auch noch. Warum 41 Megapixel in dem Fall kein Blödsinn sind?
Da kommt jetzt einiges. Das war auch eine große Story. Das ist
ja schon so ein Halbstandard gekommen.
Also, was soll man denn da? Wollt ihr was kurz oder lang fassen?
Lang.
Ja, weil da kennt man
die hohe Auflösung.
Von Sensoren von Digitalkameras überhaupt. Also, das Wichtigste, was man mal wissen muss, ist, der Sensor von einer Digitalkamera kann ja generell nur mal Graustufen aufzeichnen. Und deswegen ist es so, dass das ein Pixel am Sensor nicht ein Pixel im fertigen Bild ist. Weil nämlich Farbfilter drüber liegen und dann werden bei den normalen Digitalkameras aus 4 Pixeln am Sensor wird halt immer aus den nähersten 4, wenn man so will, dass der fertige Farbpixel, der ja rot und blau enthalten soll, zusammengebastelt.
Aber der ursprüngliche am Pixel ist nur schwarz-weiß?
Nein. Genau, weil der Sensor, der nimmt quasi nur die Lichtstärke auf. Mhm. Da kann man also das Teilchen, es gibt zwar den Welle-Teilchen-Dualismus und die Teilchen sind es wahrscheinlich nicht, aber man kennt sich das so vorstellen wie ein Kübel, wo die Photonen gesammelt werden.
Wow, du hast dich echt damit auseinandergesetzt. Ja, jetzt schon seit längerem oder jetzt, wo die 41 Megapixel rausgekommen sind?
Okay.
Alles klar.
Jedenfalls ist es halt so, dass ein Pixel am Sensor noch lange nicht ein Pixel im Bild ist und da gibt es halt verschiedene Ideen, wie man das jetzt am sinnvollsten macht und fast alle Digitalkameras, diese neue da jetzt von Nokia, setzen eben den einzelnen Pixel im fertigen Bild aus mehr oder weniger vielen Pixeln am Sensor zusammen und bei dieser Kamera mit den 41 Megapixeln ist eben das Besondere, dass die nicht wirklich dafür gedacht ist, dass man da jetzt Fotos macht mit 38 Megapixel dann im Endeffekt, wenn man sich aussuchen kann, ob 16:9 oder 4:3, sondern das ist mehr so gedacht, dass am Ende ein 8 Megapixel oder 5 Megapixel Bild rauskommt, wo dafür dann mehr Pixel vom Sensor benutzt werden, um den einzelnen Bildpunkt zu machen. Okay. Und wenn es zum Beispiel wirklich extrem viel Licht ist, beim Strand oder beim Skifahren, dann kann man sagen, okay, es ist genug Licht, dass man wirklich ein anderes Megapixel-Bild machen kann, was aber natürlich dazu führt, dass die Datei dann 10 Megabyte groß ist, also das ist vielleicht auch nicht so lustig. Und warum es...
Also wäre das so, wie man es bei einer Lohnkamera empfindlicheren Film hetzt?
Ja, das ist... das ist eigentlich ein anderes Thema mit der Empfindlichkeit, weil du bei der Digitalkamera kannst du es wohl einstellen, aber wenn du jetzt eine höhere Empfindlichkeit einstellst, dann wird ja nur wird das Signal mehr verstärkt, das beim Sensor ausgelesen wird. Und deswegen entsteht eben das Bildrauschen. Und wenn jetzt viele Pixel verwendet werden für einen Bildpunkt, dann fällt das Rauschen weg. Bis zu einem gewissen Grad, weil das Rauschen ja zufällig stattfindet.
Also klarere Bilder.
Und ebenfalls, auf was ich raus will, vorher noch, warum überhaupt das wichtig ist, dass das einzelne Bildelement nur einen Grauwert im Prinzip aufzeichnen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel eine 12-Megapixel-Bilddatei von einer normalen Kamera hat, ist es so, dass man sich das 1:1 anschaut, dann ist das einfach immer ein bisschen unscharf. Und das wird dann halt mit Software verschärft, wenn man so will. Und beim klassischen Sensordesign ist es eben notwendig, dass relativ stark nachgeschärft wird. Und da gibt es halt verschiedenste Ansätze, um das Problem zu umgehen. Der bekannteste ist wahrscheinlich dieser Foevon-Sensor, wo in drei Schichten sozusagen ein roter, ein grüner und ein Blauwert aufgenommen wird. Mhm. Und man dann wirklich, also die haben es halt so gemacht, die haben einen 5-Megapixel-Sensor produziert, der eben drei Schichten hat und jeder Pixel von diesen 5 Megapixel nimmt wirklich einen Rot-, Grün- und einen Blauwert auf. Und deswegen haben sie gesagt, diese Kamera hat 3x5 Megapixel, weil drei Schichten übereinander sind. Und das stimmt aber nicht ganz, weil es im Endeffekt ein Bild rauskommt, das eben nur 5 Megapixel hat. Aber wenn man jetzt da reinzoomt, dann kann man viel mehr Details erkennen, als bei einer klassischen Kamera, wo die Pixel eben aus dem umliegenden zusammengestöpselt werden. Okay. Und bei dieser Nokia-Kamera ist das Ergebnis ähnlich, dadurch, dass man jetzt aus dieser
aus diesem 38 Megapixel Bild quasi ein 8 Megapixel Bild macht, ist dann, wenn man reinzoomt, da also kann man viel mehr Details erkennen als bei einer normalen 8 Megapixel Kamera.
Also was ist dieser Zaubertrick?
Das ist
Oversampling.
Das ist dieses Oversampling, ganz genau.
Jetzt.
Oder eigentlich, ich habe das vorher nur als Pixel Binning gekannt.
Okay.
Und Oversampling ist ein Begriff, was das Signalverarbeitung, dass man zum Beispiel bei Audio mehr eine höhere Abtastrate verwendet. Zum Beispiel bei der Super Audio CD 96 kHz, obwohl eigentlich theoretisch ja 44 reichen müssten. Aber zurück zu den Kameras. Was wollte ich noch sagen? Genau, und warum das jetzt kennt man natürlich sagen, oh, es sind ja trotzdem auch 41 Megapixel auf einem Sensor und die anderen haben wir bei 8 Megapixel ja schon furchtbares Rauschen. Das andere, was die noch gemacht haben, das ist ein sehr großer Sensor. Und zwar ist der, ich glaube, 5-mal größer als ein typischer 8 Megapixel Handykamera-Sensor. Und deswegen ist das mit dem Rauschen nicht so schlimm. Und die Fotos, die man sich mit einem bis jetzt anschauen konnte, sind da ziemlich beeindruckend. Ja. Und der andere Effekt ist noch, wenn man jetzt natürlich 38 Megapixel hat, kann man zoomen und einfach nur 5 von diesen 38 Megapixel hernehmen und dann halt eben hat man 5 Megapixel Bild, das dann so gezoomt ist. Aber da fällt dann natürlich dieser Effekt, dieses Oversampling fällt dann natürlich weg, weil man dann ja keine zusätzlichen Pixel zum Hernehmen mehr hat. Ja.
Vielen Dank. Das haben Sie vorgestellt. Das haben Sie jetzt auf die neueste Nokia-Kamera draufgeklebt. Was gab es da für einen Vorstellungstag von Nokia von
allen neuen Geräten?
Gestern war, oder? Das war nicht nur die einzige.
Das 808, oder?
Genau,
das ist das 808. Aber ist das nicht dasselbe, was Sie jetzt angekündigt haben, auch mit dem super tollen neuen Audio-Technologie-Ding?
Ja, genau.
Dass so eine super Qualität haben soll, dass man irgendwie eine Band aufnehmen kann und sich das
ganz mit genau,
Qualität dann noch
anhören kann. Das interessiert mich nämlich schon mehr, irgendwie so Audio-Zeug.
Das Audio ist wieder interessant. Also das Gerät soll dann im Mai, glaube ich, am Markt kommen und 450 Euro ohne Steuern und so mit
Das sind aber nicht die Nokia Windows Phone.
Nein, das ist mir total lustig. Das läuft nämlich mit Symbian. Und das ist
das Twitter, das ich auf Twitter gelesen.
Das liegt nämlich daran, dass einerseits Windows Phone, also bei Windows Phone hat überhaupt mit der Kamerafunktion Probleme, in Anführungszeichen. Weil es ist ja so, dass zum Beispiel das N9 bessere Fotos macht, als das Lumia auch tun hat. Das ist genau das gleiche Kameramodul, das eine ist mit Windows Phone und das andere mit Migo. Und das N9 wurde ja, was die Kamera anbelangt, total gelobt und beim Lumia 800 ist gejammert worden. Ich habe die Fotos nie verglichen, weil das Pixel-Piep wegen, da bin ich schon heraus aus der Phase. Ja, also Symbian ist noch immer nicht tot, weil es für solche Sachen wie Kamera einfach besser geeignet ist.
Interessant,
ja. Aber das PureView, wie sie es nennen, das soll dann auch auf andere Telefone später mal kommen, wenn Microsoft es geschafft hat, die Software zur Verfügung zu stellen wahrscheinlich.
Mal sehen.
Okay. Ich ziehe eine Meldung vor, dass der Florian was sagen darf. Martin, du hast da geschrieben, Meldung, heute ist auch das PR12 für das Nokia N9 Migo erschienen. Vielleicht hat der Florian schon drauf und kann was berichten.
Hat er schon, glaube ich. Natürlich habe ich schon drauf.
Bitte, Florian.
Ich habe gestern am Vormittag, glaube ich, die Meldung gekriegt, Update. Nachmittag bin ich dann dazu gekommen. Bis jetzt finde ich super, weil es sind wesentlich viele kleine Fehler ausgebessert worden, die immer wieder genervt haben. Neue Features.
Kannst du mir nur kurz erklären, dieses PR12 fürs E9? Also das E9
ist das zweite Update vom
E9. Ist das sowas wie ein Betriebssystem?
Nein, das ist Amigo. Also es ist das zweite Update fürs E9 Migo.
Okay, so wie das Ice Cream Sandwich gedrückt haben oder so.
Das ist eine gute Frage, ob man das so vergleichen kann, weil Ice Cream Sandwich ist ja wieder ein eigenes System.
Okay.
Das ist nur ein Update fürs existierende. Was von den Features, es wurden eigentlich nur zwei neue Features wirklich groß im Changelog angekündigt. Video Call und Folder. Zum Video Call, ich habe es nicht zusammengebracht. Es ist irgendwo einen Button findest für Video Calls. Ich weiß nicht, was gemeint ist mit Video Call. Wahrscheinlich ist es eben kein Skype und es ist kein Google Talk. Wahrscheinlich dieses Ding über einen Provider haben, was glaube ich noch. Ich habe
nie. Niemand benutzt.
Das existiert doch gar nicht. Das ist doch so ein.
Doch,
eben, also, das ist nur so ein.
Aber nicht, weil es gebraucht ist, sondern nur, weil es kann.
Mit
gesehen hast. Ich bin auch
also, und sie hat das auch können.
Naja, das kennen die Sünden in Händen ja auch schon total lange.
Das war ja trotzdem niemand.
Das haben wir nicht genau, ja.
Das ist doch irgendwie dieses Kostenvermögen, oder?
Nein, wenn du kommt auch ein Tarif drauf. Also wir haben halt bald ein Reikop, wo das inkludiert ist.
Ah, okay, weil ich habe es irgendwie in so Erinnerung meistens. Kostet ja, wieder extra pro Minute. So in die Richtung, ja. Und das, so wie MMS.
Okay, auf jeden Fall, was ist dein Fazit, Florian, von diesem neuen Ding? Also abgesehen davon, dass das Video...
es sind praktische Folder dabei. Das heißt, man kann am Home-Verzeichnis die ganzen Icons in einen Folder strukturieren. Man muss jetzt nicht mehr scrollen am Home-Verzeichnis. Man hat nur einen Folder. Es sind ein paar Beschleunigungen drin. Die Animationen sind ein paar Kleinigkeiten ausgebessert, dass wenn man schließt, dass es dunkel wird, während man es wegswipet, dass man es gleich sieht, dass man es jetzt schließen würde. So Sachen wie Gesichtserkennung in der Galerie, also in dem Image Viewer, Skype-Suche, Dropbox-Account integriert, YouTube-Sharing integriert. Jabber-Account ist leider noch immer nicht drin integriert, es gibt
Google Talk. Aber das geht irgendwie.
Es geht schon über Google Talk, man kann es auf
dem Command-Line einen
Jabber-Account über dieses Tool einfügen, weil es im Grunde Telepathy ist, dasselbe, was Chrome auch verwendet.
Das läuft über das Telepathy.
Genau, das hat schön. Ja, im Grunde hat es ja Nokia Telepathy fast auf guten
Maimo-Zeiten,
war das ja neu. Und das wurde, es kam gleich aus der Ecke von Maimo und Hilden.
Man wisst das dabei über einen Gnome-Kontext irgendwie, über zum ersten
Mal. Ja, Maimo war ja sehr Gnome verbunden. Und es sind auch noch so nette Sachen wie die Swipe-Tastatur ist jetzt endlich gescheit. Dass man nicht immer tippen muss, sondern einfach nur drüber swiped und von einem Buchstaben zum anderen, dann baut sich die Wörter selber. Weil bis jetzt war es immer, man konnte das Layout auswechseln, aber er hat sich nicht im System nachgeschaut, welche Layouts man verwendet, sondern hat alle zur Verfügung gestellt. Das heißt, man muss immer lange draufdrücken, aus einer Liste auswählen, welche, ob man Englisch oder Deutsch will zum Beispiel. Und dazwischen war halt noch Griechisch und weiß nicht was. Und das haben sie jetzt so gemacht, dass, nur noch die, also dass ich zum Beispiel jetzt nur noch Deutsch und Englisch zur Auswahl mit einem Klick wechseln kann.
Yeah.
Und die Tasten sind größer geworden, das heißt, man muss nicht swipen, sondern man kann auch sowas tippen, brauchbar.
Die haben echt geschliffen daran. Und das ist reines Migo, ist jetzt noch nicht irgendwie dieses Tyson-Zeug oder sowas.
Ja, reines Migo ist eigentlich noch ein Maimo.
Ja, das ist eigentlich ein Maimo. Ich komme durcheinander, nämlich langsam.
Das ist der Nachfolger von Maimo 5, ist eigentlich ein Maimo 6, nur mit API von Migo.
Okay,
das geht. Der Nokia-API von Migo. Das heißt, es ist QT-Sachen, nicht mehr das GTK. Aber der Kern ist noch immer Debian-Paket basiert und keine RPMs wie bei Migo.
Interessant, ja.
Ich finde, sie haben das Beste aus beiden genommen.
QT und Deb-Pakete, herrlich.
Genau, es ist schon schön. Ja, und sonst haben sie auch noch ein paar Kleinigkeiten gemacht, wie dass man jetzt den Blitz bei der Foto-App zum Beispiel mit einem Klick einfach so ein- und ausschalten kann und nicht extra in die Settings gehen muss und ausschalten. Jetzt extrem viele Kleinigkeiten, die einfach nur genervt haben, wenn man sie mal verwendet hat. Und inzwischen geht mir jetzt eigentlich fast nichts mehr ab.
Also Memo lebt, kann man sagen.
Es gibt die Updates auf M1.3, wird vielleicht auch noch kommen. Also es wurde bis jetzt, die ersten zwei Updates haben sehr viel Neues gebracht.
Was das da vielleicht noch zu sagen wäre, wie ist das mit diesem Developer-Modus? Meine Schwester meint, dass man diese Updates nur kriegt, wenn man in den Developer-Modus wechselt. Ist das so? Oder
kriegt nein, die 1.2 und so, das sollte jeder kriegen.
Sollte jeder kriegen, okay.
Das sind keine unstable Sachen, das sind die stable Updates.
Man kann nämlich
ich kenne jetzt zwar niemanden, der jetzt keinen Developer-Modus aktiv hat, aber anfangs ist das jetzt unabhängig davon.
Ja. Also zur Erklärung, da gibt es in den Einstellungen vom M9 irgendwo ein Schalterchen, das heißt halt Developer-Modus.
Ja.
Und dann kann man da auf einschalten und dann geht es halt alles Mögliche.
Dann installiert der Terminal, SSH und alles Mögliche.
Das die coolen Dinge.
Und dabei Energie, also Energy Profiler, dass man zum Entwickeln auch schauen kann, was seine App für Verbrauch hat und wo die Zugriffe sind, das alles optimieren. Ja, man kann auch eine coole SSH-Verbindung dann auch direkt über USB aufbauen.
Also Florian, kann ich das so zusammenfassen, dass dein Memo-Handy jetzt besser geworden ist dadurch?
Es ist extrem, also es ist deutlich besser geworden in vielen Sachen. Es hat ein paar kleine neue Features und es ist sehr zu empfehlen, das Update zu machen, wenn man ein M9 hat.
Okay, dann eine kleine Tech-Meldung noch, wenn du vielleicht nicht ganz ausuferst, Martin. Du hast geschrieben, dass Opera Mobil 12 auf verschiedenen Plattformen erschienen ist. Ja, genau. Also das ist der Opera
Mobile,
ist eben der Opera für die Handys.
Und den gibt es jetzt eben, also ist doch eine tolle, doch nicht so viele Plattformen, den 12er, sondern nur auf Symbian und Android. Aber das Spannende ist eben, die Android-Version vom Opera Mobile 12 unterstützt WebGL.
Und, das heißt, ich könnte 3D-Spiele im Browser spielen.
Ja, ich meine, es gibt noch nicht wahnsinnig viele WebGL-Inhalte, aber das ist ein Henne-Ei-Problem. Also jetzt nicht mehr, weil jetzt gibt es ja den Browser, der das unterstützt. Okay, okay. Und ja, das, also eben, die Ausschau ist fast gleich wie die alten Versionen, aber das WebGL habe ich besonders interessant gefunden, dass das eben unterstützt wird.
Okay, dann haben wir von Johnny, der jetzt nicht da ist, eine Meldung in Bezug zum letzten Podcast. Es gibt nämlich nicht nur Linux im Browser, sondern auch Windows 3.1, 3.11 im Browser. Links dazu. Und vom Florian, du hast geschrieben, auf zum Gottesstaat USA und dann auf einen Kurierartikel
verlinkt. Genau, das war heute, oder ich habe heute von einem Kollegen einen Link zugeschickt gekriegt, dass jetzt ein der republikanische Kandidat, der Vorwahl ziemlich weit vorne ist, ist ein...
Nicht der Romney, sondern der andere, ne?
Genau,
der Richter oder Rick. Okay. Ich schreibe es dann in die Show. Der für die, gegen die Trennung von Kirche und Staat. Ne?
Der will ja die Gottesstaat. Also er meinte, es ist zum Kotzen, was Kennedy damals gesagt hat, dass mit Säkularisierung und ähnliches, das ist ein Blödsinn, weil dann würden nur noch Atheisten in die Regierung dürfen.
Tja.
Und er ist auch natürlich für Sachen wie Waffenbesitz für jeden, dass jeder halt eine Waffe haben darf, das ist ein Grundrecht. Und dass es gut ist, dass es Guantanamo gibt, weil man muss schon harte Foltermethoden, also harte Verhörmethoden, sagt er natürlich, verwenden können gegen Terroristen und die ganzen bösen Nichtchristen. Und hetzt natürlich auch wieder gegen alle möglichen anderen Sachen, alles, was halt nicht uramerikanisch ist. Und er hat sich wieder auf die amerikanischen Werte bezogen und meint irgendwie mit allen möglichen freien Sachen, Freiheit und ähnliches. Was aber allen anderen Sachen halt wieder widerspricht, was er sagt. Und natürlich ist auch so Sachen gegen Abtreibung und alles.
Kann ich dem irgendwie entnehmen, dass er dir nicht so sympathisch war?
Also ich bin sowieso nicht so ein Freund von Republikanern, okay. Und der ist jetzt so noch eine Spur drüber. Ich glaube, der ist ärgerste Pelin.
Tja, gibt's das. Okay, vom Gregor haben wir eine schöne Meldung. Du hast einen super Podcast gehört, nämlich... Telespiellatenight.de.
Ja, ob er im Gesamten so super ist, weiß ich gar nicht. Das ist ein Podcast, der relativ unregelmäßig rauskommt. Und
mit Retro-Spielen oder
mit Retro-Spielen hauptsächlich. Okay, ja, also das sind eigentlich so drei, vier Freunde, hat man das Gefühl, die sich zusammensetzen und über alte Zeiten reden. Wir haben über Adventures gesprochen, da bin ich ein großer Fan davon. Ich habe von Manic Mansion angefangen, bis zu Zack McCracken und die ganzen Sachen. Und ich habe halt sehr viele neue Titel mitbekommen, die ich gerne mal anzocken würde. Teilweise für die Scum vor allem, da gibt es ja diese Runtime Environment, wo man viele alte Adventures zum Laufen bekommen kann, aber auch abseits davon. Und ja, es kommt halt drauf an. Also wenn man erwartet, irgendwie so einen professionell gemachten Podcast, der einem schnell durchleitet, nein. Aber wenn man so ein
Typen, die so sich in Nerd-Meldungen verlieren?
Ja, richtig. Dreckig eigentlich. Aber wenn man das gerne hört, ist man gut bedient damit.
Okay. Na gut, und dann schließe ich ab mit der Meldung von Telepolis. Eine chinesische Restaurantbesitzerin in Deutschland hat sich gegen die GEMA durchgesetzt. GEMA ist diese Stelle, die Gebühren verlangt, wenn du Musik im öffentlichen Raum spielst. In Österreich heißt sie, glaube ich, AKM. Und zwar war besonders lustig, ein GEMA-Kontrolleur ist in ihr chinesisches Restaurant in Deutschland gegangen und hat ihr gesagt, sie soll GEMA-Gebühren zahlen, weil die GEMA ein Abkommen hat mit einer chinesischen Rechteverwertungsgesellschaft. Und er hat gefunden, dass die chinesische Hintergrundmusik im Lokal ganz sicher, also sozusagen gebührenpflichtig ist. Und sie hat ihm dann gesagt, nein, das ist die nicht. Ne? Das ist sozusagen, das ist ihre eigene chinesische Musik. Und das Witzige war jetzt, dass das vor Gericht gegangen ist. GEMA hat die Restaurantbesitzerin geklagt. Und GEMA hat dann argumentiert, es ist ihnen nicht zumutbar, festzustellen, ob das jetzt ein chinesisches Lied ist oder ein japanisches, weil die GEMA-Beamten nicht chinesisch können. Und das Gericht hat dann gesagt, na, das ist dann aber nicht das Problem von der Restaurantbesitzerin, dass also GEMA sich selber Druck gemacht. Und weil die haben so einen Grundsatz, dass man die Beweislast liegt dann sogar beim Restaurantbesitzer. Also der muss dann sogar beweisen, dass er etwas nicht
gebührenpflichtiges spielt, weil GEMA davon ausgeht, dass jedes Lied, das du im öffentlichen Raum spielst, dass dem irgendwem davon die Rechte gibt gehören.
Nichts anderes. Wenn du in einem Podcast irgendeine Musik spielst, sei es auch CC-Musik, muss man es bekannt geben.
Da gibt es einen interessanten Podcast drüber von Holger Klein, Rind. Hat er sich in einer der letzten Folgen mit der GEMA beschäftigt, was das eigentlich dafür Abkommen sind. Eben zum Beispiel Dinge mit, wenn man irgendeine Musik spielt, auch CC-Musik, muss man es der GEMA melden, muss man ein Formular ausfüllen, muss man es der GEMA melden.
Im Podcast schon.
Wenn man irgendwas zoomt so irgendwas, oder was klopft oder selbst macht,
ja,
wahrscheinlich. Muss man das auch schon melden?
Wahrscheinlich, ich glaube, das ist ja gesetzlich. Ja,
das ist ja genau das Thema von Michael Reimann.
Probleme, wenn man ein perfektes Celine Dion Stimmdouble ist, dann kann man wahrscheinlich Probleme bekommen. Apropos Podcast, Peter.
Bitte schön.
Jetzt bringen wir dich nämlich noch rein. Wie geht's in deinem Podcast?
Genau, Peter.
Smarter Home Podcast.
Ja, dem geht's ganz gut. Zwei Folgen sind momentan on air quasi. Ja. Die dritte Folge befindet sich gerade beim Absegnen in der Medienabteilung von der EVN.
Wirklich?
Habe ich gestern mit EVN über ihr Smart Home Package einen Podcast aufgenommen. Das muss natürlich bei den Firmen alles abgesegnet werden. Das darf ich nicht einfach online stellen. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen passiert. Dann geht auch der online. Ja, ich war auch, vor zwei Wochen war ich auf der Bauen und Energie, der Messe in Wien. Habe versucht, dort einige Interviews zu führen. Ist aber ein Ding der Möglichkeit gewesen im Trubel des Messebetriebs. Aber sehr interessant. Ja, vor allem zu wenig Zeit. Die Leute haben einfach zu wenig Zeit, dass man denen das Mikrofon unter die Nase hält.
Du müsstest mit ihnen wahrscheinlich rausgehen, dort, wo die Raucher sind, auf diesem Parkplatz.
Es sind so spärlich besetzt dort, da hat man nicht die Zeit, dass man die Leute dort entführt. Das war eigentlich mein Plan. Ich habe mein Aufnahmegerät mitgehabt, den Plan gehabt, zumindest einmal den Fuß in die Tür zu bekommen, den einmal ein paar Fragen zu stellen. Aber sehr interessante Kontakte geknüpft. Ich kann einmal sagen, es wird demnächst eine Folge über Sicherheit geben, Sicherheit in Häusern, über diverse Bussysteme habe ich einige Kontakte knüpfen können. Wird sich in nächster Zeit dann ergeben.
Spannend. Hast du das, dein voriger Podcast war ja...
Ambient Assistant Living mit dem Holger Storf
vom Fraunhofer-Institut. Fand ich sehr cool.
Für experimentelle Softwareentwicklung.
Hast du da auch abklären müssen, ob du das veröffentlichen darfst? Hast du ihm das vorher noch zugeschickt?
Dem war's wurscht.
Oh, cool. herrlich. Ja,
das Institut ist ihm was wurscht. Er hat gemeint, er hat das kurz gesagt. Ich meine, wenn was ist, muss ich es entfernen, aber machen wir halt. Ne?
Ja.
Er hat das quasi auf seine Kappe genommen. Spitz, aber er hat es logischerweise vorher abgeben müssen. Er hat ihnen gesagt, dass er das macht. Aber die haben dann
ansonsten
nicht verlangt, dass sie das MP3-File haben wollen vorher.
Sehr cool.
Bei Firmen ist das natürlich problematisch. Dann darf man natürlich auch nichts Negatives fragen. Also zum Beispiel jetzt bei der EVA darf ich denen keine Löcher in den Bauch fragen oder fragen, woher die Hardware kommt oder sowas, das darf ich nicht. Spannend. Obwohl ich mittlerweile weiß, woher sie kommt, darf ich aber natürlich nicht sagen.
Ja, klar.
Vielleicht dann in einer anderen Folge, wo es dann um Hardware-Hacking geht, weiß ich noch nicht.
Und sag Peter, du hast mir das vorhin vom Podcast so lustig erzählt. Wie ist das, wenn du jetzt als Podcaster in Österreich irgendwelche Firmen anquatscht?
Das ist sehr lustig. Wenn man die Firmen anquatscht, kriegt man erst einmal die Rückmeldung, was ist ein Podcast, von was für einem Medienhaus kommen sie, Wann wird das gesendet? Wo wird das gesendet? Muss man Ihnen mal erklären, dass es ein Podcast ist, dass es im Internet veröffentlicht wird. Und dann ist die nächste Frage, wer ist Ihre Zielgruppe? Wer hört das? Ja, keine Ahnung, wer das dauert.
Ja, ich habe einen Freund, der ist auch kein Podcast-Hörer, aber der hat eine Frage und die habe ich dann gleich, nämlich mir gedacht, schlau, schließe ich euch zusammen, vielleicht kannst du ihm das beantworten. Der hat so ein Haus in der Steiermark und ist er irgendwie so zu Ferienzwecken immer da und das ist kalt, wenn er nicht dort ist, klarerweise, weil heizen für die Katz möchte man ja nicht. Und er hat folgende Frage, er hat einen Pelletsofen und da gibt es folgendes Problem. Es handelt sich dabei um ein modernes Gerät, Visio Aqua, das durch einen Raumthermostat gesteuert wird und an dem ein ganzer Heizkreislauf hängt, sowie eine kleine Zentralheizung. Wir würden gerne das Gerät fernsteuern, das heißt, es soll über Telefon oder Internet ein- oder ausgeschaltet werden, damit wir den Ofen schon von Wien aus starten können. Der Sinn dahinter ist, dass man nicht in ein eiskaltes Haus fahren muss. Ja, das ist auch eine Woche deswegen krank gewesen bei seinem letzten Aufenthalt.
Ja, es gibt zum Beispiel intelligente Raumthermostate, habe ich erst unlängst einen Beitrag gelesen auf dem Android at Home Blog, der selber lernt oder auch von extern steuerbar ist. Aber bei dem Visio Aqua, das ist ein Modell, glaube ich, von SHD, gibt es, soviel ich weiß, ein SMS-Modul. Ist die Frage, ob man das in dem nachrüsten kann oder ob es nur Berg gibt.
Okay.
Aber Raumthermostate sind relativ primitiv. Das sind nur Widerstände. Da gibt es Möglichkeiten, das fernzusteuern.
Kann man das selber basteln?
Kann man ohne Probleme selber basteln, es ist nur ein Widerstand. Aber die Frage ist ja, wie es Bernstein will. Mobilfunk, Internet?
Ja, er hat gemeint Internet oder Telefon, also SMS.
Also wenn es ein Raumthermostat ist mit einem Heizkreis, ist das überhaupt kein Problem. Kann man ohne Probleme nachrüsten, mit relativ wenig selber basteln, beziehungsweise bei diversesten Herstellern. Sei es jetzt EVN, man verbietet das an. Konrad gibt es einige Module dafür.
Okay, wie viel gibt man für so ein Modul aus? Also wie viel kostet so etwas Steuer?
Unter 100 Euro.
Unter 100 Euro, okay, kommt man da weg irgendwie. Und dann hat man, kann man SMS schreiben und das heizt auf.
Je nachdem, also mit Internetanbindung oder sonst irgendwas.
Cool.
Wenn man ein bisschen geschickt ist und sich erkundigt, kann ich gerne mal die Links dafür zur Verfügung stellen.
Ja, cool, dann werde ich ihn vielleicht
so. Sollte unter 100 Euro machbar sein, wenn man ein bisschen umgehen kann mit der Hardware und sich nicht scheut, davor mal einen Heizungsthermostat auszutauschen. Das ist kein Problem.
Cool. Ja, dann werde ich vielleicht mal so ein bisschen Daten austauschen zwischen euch beiden.
Wenn ihr interessiert ist, kann er gerne bei meinem Podcast mitmachen.
Ja.
Ich suche noch immer, ich muss jetzt eine
Einschaltung. Ja, stimmt, genau.
Ich suche noch immer jemanden, der mitmacht bei mir.
Ja.
Was muss man können, um bei dir mitzumachen?
Ein Headset aufsetzen und Skype bedienen. Und mich einigermaßen für die Thematik
aus Technik
interessieren.
Also einfach sozusagen sich bei dir melden per E-Mail und bereit sein zu einem gewissen Zeitpunkt dann
per Skype. Das machen wir also mit keinem fixen Zeitpunkt on demand, wann wir mal lustig sind. Ich habe auch jetzt keine fixen Zeitpunkte, weil die Interviews, da muss ich mich meistens nach den Leuten richten, mit denen ich das mache. Ist
und was zahlst du pro Stunde fürs Mitmachen?
Das machen wir so der Hand.
Passt, und man sollte halt am Thema Haustechnik interessiert sein.
Richtig.
Und Fragen
stellen. Sollte nicht so schwer sein, dass man da jemanden findet. Nein, also die Interviews kann ich zur Not alleine machen, aber wo ich mir schwer tue, sind so News-Themen, also das einfach vorlesen. Okay. Im stillen Kämmerchen zu Hause, Gregor kennt
das von den News. Das ist halt zur Zeit, das ist ein Horror.
Das ist einfach schwierig, wenn man alleine zu Hause sitzt, irgendwelche News-Themen vorlesen oder mit sich selber über irgendwelche Themen zu diskutieren. Das hat sich da was zu bringen.
Doppelkonferenz halten, gut.
Der Punkt ist, so eine Zweitidentität zu legen. Oder
ja, die habe ich eh, aber die interessiert sich nicht für Haustechnik. Also.
Na gut, Leute, der Guerilla-Cast geht langsam zu Ende, würde ich sagen, oder?
Dann verabschieden wir uns bis zur Folge 42 nächste Woche.
Ein 42. Wir wissen, was wir mitnehmen müssen.
Ja. Man da als Adam Schwerpunkt machen müssen. Ne? Handtuch. Handtuch, genau.
Spoiler. Ja. Okay, na dann.
Danke fürs Zuhören.
Bis dann. Schön war's. Tschüss.
Achso, wer hat jemals Fragen gestellt?
Hallo, du bist da?
Alex.
Okay, Alex, wir haben gerade erfahren, du bist in Wirklichkeit Chefredakteur vom...
Minus Chef, also...
Redakteur vom...
in-ga.me.
Was die ursuper virtuelle Zeitschrift ist für alles, was mit Games zusammenhängt?
Die österreichische.
Szene. Und jetzt sollte man nicht verwechseln mit Gamers.at oder schon bestehenden Zeitschriften.
Wie zum Beispiel die deutsche In-Game-Seite, die ohne Punkt und Beistriche auskommt.
Und die nichts mit euch zu tun hat.
Die haben mit uns nichts zu tun.
Und was ist die, wie nennen wir das, Redaktionslinie oder Plugglinie? Also warum gibt es euch überhaupt? Was macht ihr Besonderes?
Wir wollen die österreichische Entwicklerszene fassen.
Also ihr richtet euch an die Game-Entwickler, nicht so sehr an die Konsumenten und Gamer.
Das auch, aber die lokale Szene steht im Vordergrund. Was wird in Österreich entwickelt? Wen gibt's? Wo kann man sich melden, wenn man einsteigen will?
Das heißt, ihr interviewt Entwickler, ihr seid auch so ein bisschen eine Jobvorbereitung oder für Leute, die in die Industrie wollen, Jobsprungbrett?
Beziehungsweise, damit man weiß, was einen erwartet.
Okay.
Welche Leute da einen fressen werden.
Und wie viele Ausgaben habt ihr schon gemacht? Oder seid ihr ein Blog, da jeder Artikel extra online kommt?
Wir sind ein Blog, wenn man das so sagt.
Okay, kann. Ja.
Der halt, ja.
Wie lange gibt es euch schon?
Ungefähr einen Monat, würde ich mal sagen.
Nicht schlecht.
Und schon die Leserzahl das geknackt vom Vorgänger sozusagen.
Ja. Da weiß ich nicht so viel darüber, da müsst ihr den Chefredakteur.
Habt ihr ein Finanzierungsmodell derzeit? Lebt ihr von Google AdSense oder seid ihr noch werbefrei?
Wir leben von Luft und Liebe. Wir machen das alles ganz gratis.
Okay.
Es ist ein Hobbyprojekt.
Ihr bekommt auch keine Rezensionsexemplare samt Aufenthalt in Mallorca zugeschickt?
Da habe ich schon gehört, es gibt schon Anzeichen. zum Beispiel von Microsoft, ja, gibt es Downloadable Codes für die Xbox.
Ja.
Zum Beispiel Worms 3D Mayhem. Und jetzt gerade ist reingekommen ein Shooter, ein wasserlastiger Shooter. Ich habe den Namen vergessen.
Also dafür, dass ihr erst einen Monat einen Blog betreibt, habt ihr schon die ersten finanziellen, monetären Vorteile, kann man sagen.
Gerade, in der österreichischen Szene müsste es ja sicher auch einiges geben, was ihr dann an Vorteil sozusagen daraus ziehen könnt, dass ihr da so gut vernetzt seid, oder?
Natürlich, durch die Vernetzung kommt man dann sicher besser an.
Also wurde euch für wohlwollende Berichterstattung schon irgendein Ferialjob angetragen oder irgendeine VIP-Einladung?
Noch nicht.
Alles im Plan.
Alles im Masterplan.
Okay. Schönstes Erlebnis bisher?
Ich habe einen Artikel geschrieben.
Also gut, das ist erst ein Monat alt.
Und der wurde veröffentlicht.
Er wurde veröffentlicht.
Und es gab auch Zugriffszahlen, die nicht von deinem Computer stammen?
Ich hoffe.
Du hast noch nicht nachgeschaut, oder?
Du hast ja schon die eigenen IP-Adressen rausfiltern.
Ich weiß nicht, wie genau die Zugriffsstatistik ist. Da habe ich keinen Zugriff drauf.
Leider. Du hast keinen Zugriff auf die Zugriffsstatistik?
Nein.
Okay.
Gibt's nur,
also es kann sein, dass noch niemand deinen Artikel gelesen hat.
Theoretisch. Es gibt drei Leute,
die kommentiert
haben ihn gelesen. Aber die habe ich auch
persönlich dazu angestiftet. Ja, dann werden wir mal aufrufen. Kannst du nochmal die Lesen URL sagen?
Ja. http://in-ga.me.
Okay. Und man kann sich Einblicke in die österreichische Gaming-Szene erwarten und auch in die Game-Industrie.
Und Events.
Und natürlich. Events. Aber es ist auch lesbar für einen reinen Gamer, der jetzt rein als End-User sich mit Games beschäftigt.
Auf jeden Fall. Es ist gedacht, dass sich wirklich jeder auskennt.
Auch okay.
Die nicht Gamer.
Ja. Vielen Dank für dieses Interview, Herr noch nicht ganz Chefredakteur.
Bitte schön.
Ja, weil ich mich so voll schlecht habe. Ach Gott. Also, hättest du ein Schlusswort sagen wollen, Martin?
Nein, man kann jetzt nicht schlechter sein. Stopp!
Geht schon. Du bist da? Peter. Peter, du bist ein Ex-Mac-User.
Ja, ich bin bitte sprich so. Mac-User. Ja, Mac ist eh lustig, aber die Sache mit dem OS und Benutzerfreundlichkeit ist halt so, beim Mac. Du kannst das verwenden und es funktioniert einfach, aber sobald es nicht mehr funktioniert, kannst du relativ scheißen gehen.
Also nicht nur bei iOS, wo es ja so, auf jeden Fall so ist, sondern auch bei macOS
ja.
X.
Es ist, also wenn
Katze, was Katze.
Wenn was ist, dann.
Ja, du meinst, du findest keinen Support oder du findest keinen Reparatur?
Naja, wenn du dich auskennst und wenn du programmieren kannst und alles, dann klar kannst du was machen, aber der normale User, der sich übers Internet Hilfe verschaffen will, kann
einschicken. Aber du redest jetzt von irgendeinem Hardware-Gebrechen, wo.
Ja, nicht nur.
Software. Also, wo du sonst im Internet nachschauen würdest, Registry-Key muss ich austauschen, ja, oder was muss ich tun?
Gibt es konkrete Spiele?
Bei Windows findest du halt.
Gibt's
tausende Anleitungen.
Den
speziellen Virus entfernen kannst, oder ich meine, Virus ist jetzt wurscht, aber irgendwelche
Getreue. Malware oder was, ja, genau.
Genau, wie du die entfernen kannst. Aber bei Mac, ich meine, klar, sind da auch Anleitungen im Internet, aber erstens sind es weniger und zweitens musst du dich wirklich auskennen. Weil da ist nicht einfach so, dass du jetzt irgendwie im DOS zwei Befehle schreibst, die du halt einfach copy-pastest, sondern musst halt wirklich.
Ja, und wird das nicht. Ausgeglichen dadurch, dass du viel weniger Malware hast für einen Mac, also dass der viel weniger virenanfällig ist, weil er einfach viel zu kleiner
Markt ist. Weil so Sachen wie diese Antivirus-Viren-Software für den PC auch, die sind gratis. Und ich meine, die meisten Viren werden rausgefiltert, ja, und die Viren, die dann Schaden anrichten, also die dann wirklich Schaden anrichten, sind halt die durchkommen, meistens.
Und da hast du ein Problem gehabt mit sowas, oder?
Ja, mit Mac schon.
Aber da gibt es ja ziemlich wenige,
oder? Ja,
es müssen ja nicht viele sein, es muss nur auch gut sein.
Also nicht nur, dass du Ex-Mac-User bist, du bist auch Mac-Viren-Opfer, was man sonst ganz selten findet.
Das ist geradezu kurios als Außerstehender, weil das Bild, was man so als PC-User von Mac hat, ist ja, dass das quasi.
Wir haben keine Viren, wir haben kein Design.
Ganz genau.
Und sag, wie ist das, wenn du jetzt in einen Starbucks gehst mit deinem nicht mehr Mac, setzen sie dich dann in die billigeren Plätze und du bist weniger cool und so und die schönen Frauen schauen dir nicht mehr nach?
Also ich gehe erstens nicht in einen Starbucks, sondern in ein Wiener Kaffeehaus.
Erstens. Ich meine, weil du jetzt kein Mac mehr hast, oder?
Ja, ja, nur
deswegen. Lass es dich jetzt nicht mehr rein.
Klar, also. Früher bin ich immer dort gesessen, im feinen Outfit und alle Mädels sind hergekommen. Oh, Mac, oh. Nein, Blödsinn.
Kriegst du mit Kaffee dazu?
Ja, genau, das ist, kriegst du mit Kaffee und Mac? Nein. Mac ist halt. Also,
du hast kein Lifestyle-Downgrade erlebt jetzt sozusagen, dass du nicht mehr Mac-User bist?
Na, überhaupt nicht. Also, weil es einfach auch so ist, dass.
Deine Freunde aus der Kreativszene und Blogsphäre haben dich jetzt auch nicht mehr geschnitten oder so?
Naja, Kreativszene, die Leute sind halt noch bei Mac, weil sie es gewohnt sind, aber genug Leute steigen wieder auf PCs um, weil. Gerade wenn es jetzt eben um Programmieren oder wie soll ich sagen, technisch anspruchsvollere Sachen geht.
Aber das hat mir auch jemand
gesagt. Also mehr als nur User sein.
Mehr als User sein kann. Ja. Okay. Man kann Programme leichter modifizieren. Mhm. Ich meine, man kann es am Mac genauso, aber es ist um eine Spur nochmal umständlicher als
okay. Eine Systemadministratorin hat mir auch einmal erzählt, weil ich sie gefragt habe, ja, warum Mac? Will ich das haben oder so?
Sie war Mac oder?
Ja. Ja. Eigentlich schon immer. Und sie hat dann gemeint, ja, na, eigentlich, weil ich mich nur daran gewöhnt habe und seitdem.
Gewohnheitssache.
Ja.
Das ist ja bei Windows eigentlich das Gleiche. Ja. Wenn man sich mal an Windows gewöhnt hat, ist es mühsam, auf Linux umzusteigen.
Ja, ja gut, na, das ist dann nochmal.
Bei Linux ist halt der Vorteil, dass es total viele vernünftige Anleitungen im Internet gibt, also zumindest aus meiner Sicht. Ich habe bis jetzt bei all meinen Linux-Problemen Anleitungen gefunden, die ich nachvollziehen kann. Auch zum Beispiel bei komischen Distributionen wie bei dem Ubuntu, was ich letztes Mal im Podcast vorgestellt habe.
Das Problem ist, du brauchst sie alle. Ja, die Frage ist, wenn du dich überhaupt nicht damit auskennst, sondern nicht auskennen willst, weil du halt einfach
User bist.
Ein User bist,
der Mac gewohnt ist.
Surft und seine E-Mails checken will. Ist halt die Frage, ja.
Ja, mal ausprobieren.
Linux mal antun überhaupt, ist das einmal rennt. Ich meine, wenn es rennt, dann ist eh gescheit.
Es gibt ja jetzt schon schöne Distros, die recht relativ cool sind.
Aber es ist immer noch schwieriger als ein Mac. Weil den kriegst du halt, da ist alles drauf.
Ja, genau. Das ist halt so schwierig, dass du von Linux nicht aus dem Geschäft fix und fertig verkauft kriegst. Du musst das System meistens selber installieren. Aber sonst würde ich sagen, ist es nicht schwieriger, ein Ubuntu administrieren als ein Mac administrieren.
Ja.
Das schauen sich hier schon recht ähnlich.
Weil das ist halt beim Mac, ist halt, ja, das ist cool.
Aber nochmal zurück zum Eck-Mac. Kannst du das, also kannst du noch irgendwas Lustiges erzählen? Also du hattest keine negativen Reaktionen im Freundeskreis oder.
Nein, ich hab
wie war das, wie du zum ersten Mal dann in ein PC-Geschäft gegangen bist oder so?
Naja, ich hab, wie ich damals noch in der Schule mit meinem Windows-Laptop auf einmal daherkommen bin, haben die Leute komisch geschaut.
Weil die waren dich schon im Mac gewohnt.
Ja, die haben alle, wir haben alle Mac gehabt und dann irgendwann so ein paar Jahre später Klassentreffen, haben alle wieder Windows gehabt.
Alle wieder Windows gehabt.
Ja, weil es einfach nicht mehr die Eltern zahlt haben und weil es das Leistungsverhältnis.
Wobei, zum Thema Preis-Leistungsverhältnis muss man schon sagen, also meine Schwester hat zum Beispiel ein MacBook Pro gehabt und die hat das, also da waren dann total viele Dellen und so im Aluminiumgehäuse drinnen und wenn ich mir denke, dass die einen Windows-Laptop gehabt hätte, dann wäre der höchstwahrscheinlich aus Plastik gewesen und da muss man schon sagen, dass ich nicht weiß, ob die das ausgehalten hätte und da muss man dann schon so schauen, dass man, wenn man sich einen Windows-Laptop kauft, nicht unbedingt den billigsten nimmt, sondern halt
was
aushaltet, ganz genau.
Aber was du da jetzt implizierst, ist hochinteressant, dass praktisch ein Mac deutet auf reiche Eltern hin, kann man das?
Naja, und nicht unbedingt auf reiche Eltern, aber auf jeden Fall auf vorhandenes Geld.
Genau, die Bereitschaft, das für einen Laptop auszugeben.
Ja,
das müsste dann beim Paarungsverhalten extrem wirken, ne?
Naja, das ist die Frage, ob das nicht, wenn man bereit ist, das Geld für einen teuren Laptop auszugeben, ob das dann förderlich ist.
Ja, weil einladen kann ich dann niemanden mehr auf Bier oder so.
die monatliche Rate für einen Mac frisst das ganze Foodgame-Budget auf.
Kannst du noch deinen
schönen Mac. Da geht sich nur das Euro-Bier beim Supertron-Talk aus.
Also da gehe ich wieder zweimal die Woche essen zum Mittag als
Das Mac-User bleiben.
Das Mac-User bleiben, genau so ist es.
Vielleicht sind die deshalb alle so schlank und jung und stark. Und was anderes kannst du sagen, wie viele Jahre warst du Mac-User?
Ich war 5 Jahre Mac-User.
Also du hast dich da voll schon dran gewohnt und hast dich gut zurechtgefunden. Also und was sozusagen, was war das Einschneidendste oder Schlimmste oder Bemerkenswerteste, wie du jetzt wieder Windows-User warst oder der Rechtsklick oder was hat dich am meisten irritiert am Anfang?
Also irritiert möchte ich gar nicht sagen, weil ich habe vor Mac auch schon
Windows.
Es war einfach wieder, es hat sich natürlich angefühlt. Man hat rechts klicken können, erstens einmal. Man hat, ich weiß es nicht.
Also deine Ringfingermuskulatur wurde wieder gestärkt.
Ja, total. Und ich bin wieder viel leichter an Programme gekommen.
Okay.
Auch, also
auch über auch den nicht legaler Hilfe.
Ja, genau. Mhm. Die sind halt vom Laster gefallen und Windows-Applikationen fallen. Oder findet man leichter, wenn sie im Laster fallen, als andere. Mhm.
Ist dein Mac kaputt geworden? Oder?
Ich habe meinen Mac noch immer. Also ich habe mein PowerBook noch vor Intel noch immer zu Hause stehen.
Okay, und das heißt,
mit rum.
Also hast du es immer noch so als Zweitlaptop?
Ich habe es immer noch als Zweitlaptop. Aber es ist ein Trojaner drauf, seit ein paar Jahren,
den ich nicht niemand weiß, wie man ihn entfernen kann. Ja, und kannst du nicht ein neues Mac OS Mountain Lion oder so drauf?
Das geht ja nicht mit PowerBooks. Was war das letzte für PowerBooks? Was hast du für eine?
Wer
überhaupt?
Das, ich glaube 10.4 war, also 10.4 war, was war denn das?
Wie immer, jedenfalls, es gab ja irgendwann mal ein Mac OS, das nicht mehr für PowerBooks rausgekommen ist und ob da.
Ja, du kannst das vergessen. Also.
Jetzt verstehe ich überhaupt das Problem, weil dazu kommt ja noch, dass die ganzen Intel-Mac-Apps, die gehen ja auf den PowerBook gar nicht mehr.
Gar nicht. Also,
das heißt, du hast nicht nur die alte Version vom Betriebssystem, sondern du musst auch von den ganzen Programmen in die alten Versionen
rein. Das Allerschlimmste ist, dass das neue Flash-Update nicht funktioniert.
Das kann man nicht ändern lassen.
Das heißt, du bist sowohl Opfer der Hardware als auch der Software.
Ja,
nein. Okay. Gut, hast du noch einen abschließenden Aufruf oder einen Kommentar oder eine Lebensweisheit für alle noch nur Mac-User?
Ich habe immer den Satz gehört, once you turn Mac, you never turn back. Bullshit. Ich meine, once you turn black, you never turn back. Vielleicht, aber bei Macs trifft das auf jeden Fall nicht zu.
Okay.
Und es ist kostengünstiger, effektiver und alternativer als Mac zu benutzen.
Windows
oder Linux.
Oder Linux.
Oh. Ja.
Okay. Und vielen Dank für das Interview.